Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die sich in einem neuen Buch und in einem neuen Film intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Katrin Hartmann.
Guten Morgen.
Frau Hartmann, wenn man Nachhaltigkeit googelt, kriegt man 19 Millionen Ergebnisse. Gibt es auch die eine Nachhaltigkeitserkenntnis?
Ja, dass Nachhaltigkeit eigentlich heute so ein Begriff ist, der eigentlich eher dafür steht, wir lassen alles beim Alten, also Systemerhalt, und drehen so ein bisschen an so ein paar Stellschrauben, um das erhalten zu können und so weitermachen können wie bisher. Aber das, was der Begriff eigentlich sagen sollte, soziale und ökologische Gerechtigkeit, das finde ich da nirgends.
Würde aber bedeuten, wenn das stimmt, Nachhaltigkeit ist eine einzige große Täuschung.
Eine Täuschung, die darüber hinwegtäuschen soll, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass die Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften, konsumieren, produzieren, okay ist, dass es vielleicht ein paar schwarze Schafe gibt und eben, dass man nur so ein bisschen was machen muss, dann wird alles super. Das ist die Täuschung.
Wenn wir es konkret machen, gibt es offensichtliche, klare Täuschungen und gibt es auch sehr viel elegantere, weil subtilere Täuschungen?
Also wenn man jetzt im Internet mal so ein paar von diesen Ergebnissen, ich habe übrigens gestern auch nochmal nachgeschaut, ich schaue immer wieder nach, wie viele Einträge man bei Google bekommt, wenn man nachhaltig eingibt. Das sind tatsächlich 19 Millionen Treffer schon. Wenn man da ein bisschen auf diese Seiten schaut, also wenn man auf diese Konzern-Homepages guckt, dann kann man von der Waffenindustrie über Monsanto, über Unilever auf die Seiten schauen und man hat das Gefühl, hups, da habe ich mich jetzt aber auf eine NGO-Seite oder Umweltschutzseite verirrt, weil sie sich alle eigentlich nur noch als Weltretter, als Bauernretter, als Landwirtschaftsretter, als Naturretter, als Retter der Wasserreserven inszenieren. Und das ist schon, an diese Bilder hat man sich, glaube ich, so ein bisschen gewöhnt. Da ist dann natürlich wenig subtil, also das wird so selbstverständlich gezeigt. Und dann gibt es natürlich vieles, was wir gar nicht überprüfen können, weil das, wo die Schäden entstehen, ja sehr, sehr weit weg ist von uns. Da wollen wir es natürlich gerne glauben oder haben halt wirklich gar keine Vorstellung davon, was das denn für Schäden nach sich ziehen konnte. Und dann gibt es natürlich so brutale Geschichten wie jetzt beispielsweise bei Ölkonzernen oder Energiekonzernen, da machen die einen 5 Windräder an den Rand ihrer Kohlegrube und die anderen behaupten, wir investieren jetzt in Solarenergie, pumpen aber stattdessen Öl und versauen die Meere damit. Das ist dann schon eher so mit dem Holzhammer.
Da gibt es ja auch Golf von Mexiko 2010, ein Beispiel einer grandiosen Umweltzerstörung und einer sehr eleganten Aufarbeitung. Verzeihen Sie meine Fassungslosigkeit, was die Kombination Waffenproduktion und Nachhaltigkeit angeht.
Ja, da kann man, glaube ich, schon ein bisschen daraus ziehen, was Nachhaltigkeit bedeuten kann oder auch nicht. Letztlich ist dieser Begriff ja gar nicht geschützt. Das ist ja nicht geschützt wie biologisch oder so. Da gibt es ja eine Landwirtschaft, die bestimmte Dinge anders machen muss. Das wird gesetzlich festgeschrieben, das wird kontrolliert, unabhängig. Aber Nachhaltigkeit kann im Prinzip alles sein, was diese Firmen sich selber drunter vorstellen, was wir uns drunter vorstellen wollen. Es klingt positiv, aber es gibt halt gar keine Verbindlichkeit. Und tatsächlich kann man auf Waffenfirmen in irgendwelchen Berichten auch lesen, dass sie, was weiß ich, den Rohstoffbezug nachhaltig gestalten. Und man denkt, aha, okay, nachhaltig Waffen verhandeln, schwierig.
Sie haben vorhin ein paar Konzerne schon genannt, Unilever beispielsweise. Mhm. Unternehmen dieser Art haben gute Rechtsabteilungen.
Das stimmt, aber das sollte ja eigentlich immer die Grundlage der Recherche sein, dass es auch stimmt. Also klar, also man muss insofern vorsichtig sein natürlich, dass man das natürlich alles belegen kann. Das gelingt natürlich umso besser, wenn man es im Film auch noch zeigen kann, wo man da steht. Da waren wir ja eben auf den Spuren von einem Zulieferer von Unilever unterwegs und standen am Ende auf einem abgebrannten Stück Regenwald.
Aber das sind schon auch ein paar Anwälte, bevor veröffentlicht wurde, mit dem Buch oder mit dem Film drüber gegangen und haben sich
auch
das genau
angeguckt. Ja, na klar, natürlich. Also wir mussten schon die Belege dann auch vorlegen und zeigen. Denn das wäre natürlich echt blöd, wenn man verklagt würde oder wenn man vor Gericht gezogen würde, weil man was Falsches behauptet hat.
Da ist bisher nichts gekommen.
Also mein
was
Kollege.
Was sagt Ihnen Ihr Gefühl?
Also meine Erfahrung ist bisher die, ich habe ja auch große Konzerne schon öfter interviewt, dass das heute eher so eine, da wird so eine Teflon-Praxis eher gefahren. Also da versucht man einen eher einzulullen, da heißt ja, Frau Hartmann, wir wissen ja, was die Probleme sind, aber schauen Sie, wir versuchen halt alles und ein einzelnes Unternehmen kann das nicht lösen, während mein Kollege Werner Bothe wiederum auch schon Werbeangebote bekommen hat. Okay. Also es läuft auf die freundliche Schiene zu fragen, Mensch, es ist ja toll, was Sie da machen und würden Sie nicht als dieser Experte dann das Testimonial für unsere wirklich guten Produkte sein? Ja. Solche Angebote habe ich jetzt leider noch nicht bekommen, aber solche Klagen bisher nicht, aber natürlich muss man aufpassen, das ist ja klar.
Ich frage auch deshalb, weil Wilfried Husmann, ein investigativer Journalist, Krimi-Preisträger, immerhin. Neuer Film von ihm läuft heute Abend im Fernsehen.
Ja, bin ich auch schon gespannt.
Der hat mal einen Film gemacht vor ein paar Jahren über den WWF und massiv juristisch Ärger gekriegt.
Ja, andererseits muss man aber auch sagen, dass der WWF dafür auch massiv an Image eingebüßt hat. Tatsächlich ist das erfreuliche Ergebnis daran, dass ich das Buch von Wilfried Husmann, ich habe mir das auch sofort gleich gekauft, weil ich eben da sehr interessiert bin und eben auch dem ganzen sehr kritisch gegenüberstand. Das Buch hat sich dadurch natürlich noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und die wirklich harten, großen Vorwürfe gegen den WWF, die sind ja davon überhaupt nicht berührt von diesen Vorwürfen, die der WWF eben dem Wilfried Husmann gemacht hat. Und das ist dem WWF eigentlich schon auch auf die Füße gefallen, denn in den Medien wurde dann berichtet, der WWF zerrt Journalisten vor Gericht. Das steht einer Naturschutzorganisation da nicht so gut zu Gesicht.
Das kommt nicht gut. Da wäre die Teflon-Taktik möglicherweise besser gewesen.
Wahrscheinlicher. Das glaube ich auch. Und so eben hat es noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf das sehr, sehr gute Buch gezogen und insofern natürlich schon auch ärgerlich sowas, wenn man sich dann auseinandersetzen muss. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum die das heute nicht mehr so unbedingt machen.
George Clooney ist ein großer Schauspieler, ein absoluter Sympathieträger, sieht großartig aus. Und wenn der uns etwas erzählt, dann glauben wir es ihm. Glauben Sie, Katrin Hartmann, ihm auch, wenn er sagt, Nespresso ist mit das Beste, was wir der Umwelt antun können?
Selbstverständlich nicht. Also dazu habe ich natürlich zu dem Konzern Nestlé sehr viel recherchiert und wir, glaube ich, wir wissen ja alle, dass dieser Konzern sehr, sehr kritisiert wird. Schon seit den 70er Jahren gibt es ja da Boykottaufrufe. Und George Clooney ist ein Schauspieler. Deswegen kann er das natürlich sehr, sehr schön behaupten, dass da die Bauern gerettet werden und das alles wunderbar nachhaltig ist. Und deswegen funktioniert es ja auch gut, ein Kaffeekapselsystem, das ja nichts anderes tut, als Müll zu produzieren, wenn wir mal ehrlich sind, so ein so gutes Image zu verleihen, dass man tatsächlich glaubt, das wäre auch noch das täte was Gutes für Umwelt und Menschen. Tatsächlich macht es nur eines, nämlich jedes Jahr einen 8000 Tonnen schweren Müllberg mit Alukapseln verursachen.
Hat aber funktioniert.
Es hat total gut funktioniert. Es ist ein Kassenschlager und ich finde, das ist so ein guter Beleg dafür, dass diese ganze Konsumgeschichte oder ethische Konsumgeschichte ja gar nicht auf einer rationalen Ebene funktioniert, sondern dass Konsum was total Irrationales ist.
Und dieser Job George Clooney ist unter Garantie viele Millionen Dollar reicher geworden.
Ja, selbstverständlich. Deswegen kann ihn sicher eigentlich auch nur so ein Unternehmen wie Nestlé leisten, die einen irrsinnig großen Umsatz haben, der ja durch alle Skandale bisher leider nicht beeinträchtigt worden ist.
Ist denn Nestlé mit Nespresso auch deshalb so erfolgreich, weil die geguckt haben, was in der Vergangenheit funktioniert hat und festgestellt haben, beispielsweise Krombacher, damit retten wir den Regenwald. Volvic, da bauen wir sprudelnde Brunnen in der Sahelzone.
Das ist tatsächlich lustig, weil Sie das gerade erwähnen, dass damals ja über Saufen für den Regenwald, da haben wir alle herzlich gelacht. Na klar, Saufen für den Regenwald, Kasten Bier für einen Quadratmeter Regenwald. Heute lacht über diese ganzen Behauptungen niemand mehr. Das heißt, da hat sich eigentlich eher, habe ich den Eindruck jedenfalls, weil ich mich ja, glaube ich, jetzt auch schon fast 10 Jahre wirklich mit diesem Thema Greenwashing beschäftige, das hat sich schon so ein bisschen festgesetzt bei uns im Kopf, dass das okay ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob da Nestlé aus den Fehlern gelernt hat, aber sie haben halt eine gute PR-Abteilung.
Also wenn das bei Nestlé und bei Nespresso funktioniert hat mit dieser Form von Werbung, kennen Sie auch Beispiele, wo es andersrum überhaupt gar nicht funktioniert hat und in die Hose gegangen ist?
sagen wir mal, eher so, dass, dass die Welt den Beweis angetreten hat, dass da einfach nichts dahinter steckt. Und ich glaube, da ist das bekannteste Beispiel wirklich BP, der britische Ölkonzern, der sich ja mithilfe einer PR-Agentur vor 14 Jahren, 2007, wirklich ganz explizit so ein Öko-Image hat zimmern lassen. Also die haben ihren Namen geändert von British Petrol zu Beyond Petroleum. Die haben sich eine Sonne gegeben statt diesem Schild und haben behauptet, wir machen jetzt in erneuerbare Energie und haben da irgendwie riesige Plakate überall hingemacht. Und dann kam die Katastrophe Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Und man hat gesehen, na natürlich, das Kerngeschäft ist nach wie vor Öl.
Nochmal kurz zusammengefasst, BP, Deepwater Horizon, was ist damals passiert?
Deepwater Horizon war so eine Ölquelle im Golf von Mexiko und dort hat BP eben eine Ölbohrplattform beauftragt, da Probebohrungen zu machen. Das gestaltete sich dann etwas als schwierig, sie waren dann mit der Zeit hinterher und was der wirkliche Skandal hinter der ganzen Geschichte war, dass BP wirklich dafür gesorgt hat, dass da sämtliche Sicherheitseinstellungen praktisch abgeschaltet worden sind, dass Hinweise darauf, dass es jetzt gefährlich wird, dass es Gaseinbrüche gibt, dass sie viel zu tief bohren, ignoriert worden sind, dass die Regierung in den USA wirklich so naiv war und gedacht hat, mein Gott, Ölbohrungen im Meer, da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Die Technik ist so weit fortgeschritten und es ist so weit weg, da kann eigentlich nichts passieren. Und dann kam es eben zu diesem Blowout, zu dieser Explosion, die eben dafür gesorgt hat, dass 11 Menschen gestorben sind und dass 800 Millionen Liter ins Öl ins Meer geflossen sind.
Und dann hat man auch noch festgestellt, dass dieses Bohrloch nicht zugeht,
genau.
3 Monate lang.
Dann hat man monatelang, der amerikanische Kongress hat dann irgendwann mal BP gezwungen, diese Unterwasserbilder zu veröffentlichen, wo man gesehen hat, dass das Zeug einfach ins Meer fließt, dieses Öl, also wirklich 800 Millionen Liter, weil man das Bohrloch eben nicht mehr schließen konnte. Und BP hat sich dann einfallen lassen, allerdings mit Genehmigung der Regierung, wir machen das Öl nicht weg, sondern wir spritzen da so ein Dispersionsmittel, Corexit, drauf, damit sich das in feinste Tröpfchen zerteilt, die von Mikroben gefressen worden sind. Was passiert ist, ist einfach, sie haben das Öl unter das Wasser gedrückt und da wabert es heute noch rum.
Das haben Sie selbst gesehen,
und das
mit
haben
eigenen Augen?
Wir haben das in Form von riesigen Teerklumpen gesehen. Also das schaut aus wie so große zusammengeschmolzene Autoreifen eigentlich, die in Louisiana, wo wir gedreht haben, da über den Strand verteilt sind.
Hat man denn auch das Wasser jetzt mal untersucht in diesem Meer, wie das aussieht und geguckt, wie es den Fischen geht oder ob es möglicherweise ein paar Fische gar nicht mehr gibt?
Es gibt Untersuchungen, also es gibt neue Studien. Letztes oder vorletztes Jahr kam gerade eine raus, die belegt, dass ganz viele Meeressäuger immer noch Fehlgeburt haben, Totgeburten haben, also Wale und Delfine. Das ist Schildkröten, ganz seltene Arten auch, Meeresschildkröten, unglaublich dezimiert hat, dass immer noch Öl gefunden wird bei Vögeln zum Beispiel in den Eiern. Und wir waren mit einem Wissenschaftler unterwegs, der da immer noch untersucht und der hat uns nachts mit an den Strand genommen und hat mit UV-Licht den Strand beleuchtet und hat dann aufgrund dieses Farbspektrums, das wir dann da gesehen haben, gesagt, das ist alles voller Öl. Wenn ihr jetzt hier orangene Farbe seht und mit so einem leichten bläulich-grünen Schimmer, dann wisst ihr, das ist BP-Öl und der leuchtet da so drüber. Und dann sehen wir diese Farbe und das war wirklich echt gruselig.
Und wie geht BP mit all diesen Geschichten, die Sie gerade erzählt haben, um?
Naja, offiziell sind die Aufräumarbeiten beendet. Es gibt diesen Abschlussbericht. BP hat zwar eine sehr hohe, ich glaube, die höchste Umweltstrafe für Umweltzerstörung der Geschichte gezahlt. Das war aber dann relativ wenig und irgendwie mit steuerlichen Vorteilen konnte das BP auch noch auf einen Bruchteil dessen, was der Umsatz jährlich ist, drücken. Aber seitdem geht das ungebrochen weiter. Die nächste Dings im Golf von Mexiko, Förderung steht schon an und noch viel gefährlichere Sachen in Gebieten, wo es noch gefährlicher ist.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Katrin Hartmann, Journalistenkollegin aus München, die für dieses Projekt Die grüne Lüge, Buch plus Film, jeweils aktuell einige längere Reisen unternommen hat. Beispielsweise nach Indonesien. Was wollten Sie in Indonesien?
In Indonesien findet ja eine der größten grünen Lügen statt, die uns erzählt werden, denn angeblich kommt aus Indonesien nachhaltiges Palmöl. Palmöl ist ja das Schmierfett der Lebensmittelindustrie.
Aha, wo ist der überall drin?
Das ist in jedem zweiten Supermarktprodukt drin, das ist vor allem in Fertigprodukten drin, also in Tütensuppen, in Fertigteig, in Tiefkühlpizza, in Steckerleis, in Süßigkeiten, Schokoriegeln, Nuss-Nougat-Creme, das ist überall drin, weil das so eine, ja, für die Industrie praktische Konsistenz hat. Es ist sehr maschinengängig, es schmilzt nicht bei höheren Temperaturen sofort und ist nicht so fest, wenn es kalt ist. Und das kommt zum allergrößten Teil aus Malaysia und Indonesien. Dafür ist in großem Stil Regenwald abgeholzt worden, Indigene verjagt worden von ihrem Land. Ja. Es gab katastrophale Waldbrände 2015, die da auch im Zusammenhang damit stehen. Und trotzdem versucht natürlich die Industrie, unsere Konsumgüterindustrie hier uns zu erzählen, ja, damit haben wir nichts zu tun. Wir nehmen ja nur Nachhaltigkeitssiegel, gesiegeltes Palmöl, also Palmöl mit Nachhaltigkeitssiegel drauf. Und da wollten wir sehen, gibt's das überhaupt?
Was ist ein Nachhaltigkeitssiegel und wie aussagekräftig ist das schlussendlich?
Also anders als so ein Bio-Siegel beispielsweise, das ja staatlich kontrolliert wird und bestimmte Dinge eingehalten werden müssen, sind so Nachhaltigkeitssiegel, wie man es jetzt also gefühlt echt an jedem zweiten Produkt irgendwo sieht. Oft solche Sachen, die eben zusammen mit NGO und der Industrie entwickelt sind, wo man aber gar nichts grundsätzlich ändert, sondern eigentlich versucht, das schädliche Geschäft irgendwie an ein paar Stellschrauben besser zu machen, zu sagen, wir benutzen weniger Pestizide oder wir holzen dafür nicht mehr ab. Da ist der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, der eben dieses Nachhaltigkeitssiegel für angeblich nachhaltiges Palmöl verleiht, sehr bekannt.
Würden Sie sagen, was die Palmöl-Lobby angeht, da werden richtig Fake News produziert?
Ja. Davon bin ich überzeugt. Also ich war ja jenseits unseres Films und meines Buchs auch schon mal für ein vorhergehendes Buch ein paar Wochen in Indonesien. Ich habe dort nichts als Zerstörung gesehen. Wir haben auch in unserem Film so viel Zerstörung gesehen. Man fährt stundenlang durch endlose Palmöl-Monokulturen. Da steigen dann so schwarze Rauchsäulen auf von diesen Mühlen, die das dann verarbeiten. Die Aktivisten, die Graswurzelaktivisten vor Ort, mit denen wir zu tun hatten, mit denen ich auch schon zu tun hatte, die sagen alle, dieses nachhaltige Palmöl ist ein Märchen, das erzählt man euch nur, damit der Eindruck erweckt wird, das läuft hier alles gesetzeskonform ab und ist okay, aber nach wie vor ist die Waldzerstörung riesig, ist der Landraub groß, ist die illegale Abholzung groß, dieses Siegel hat keinerlei Verbesserung gebracht.
Mit welchen Folgen für die Menschen, die dort leben oder gelebt haben?
Die Indigenen werden vertrieben. Ich hatte damals, als ich das erste Mal da war, mit Menschen gesprochen, die wirklich im Straßengraben und in Plastikplanen zwischen diesen Ölpalmen gelebt haben, weil sie einfach gar kein Land mehr haben, wohin sie gehen können. Es hat das Wasser reduziert. Also auf einer ganz großen Ebene, und wenn man auf so einem abgebrannten Feld steht, sieht man, wie brutal das ist. Man spürt diese Gewalttätigkeit, die gegen Menschen und Natur da vor sich geht, sehr deutlich.
Also der Preis, den andere für unseren Wohlstand bezahlen müssen, ist hoch. Sie waren auch in Bangladesch und haben geguckt, unter welchen Bedingungen die Leute, die Menschen dort für uns, für unseren Wohlstand produzieren. Es hat diese schreckliche Katastrophe 2013 gegeben, Einsturz eines großen Gebäudes, mehr als 1000 Tote. Hat sich seitdem was verändert und vor allem verbessert?
Es hat sich an den Arbeitsbedingungen selbst nicht wirklich was verbessert. Nach der Katastrophe von Rana Plaza, ich weiß gar nicht, Katastrophe, das ist eigentlich viel zu sanft gesagt für das, was da eigentlich passiert ist. Man wusste ja vorher, man hat diese Risse im Gebäude gesehen. Es gab Kontrollen schon vorher, wo festgestellt worden ist, das ist eigentlich eine Katastrophe. Also es hat danach natürlich so ein Brandschutzabkommen gegeben mit den betreffenden Firmen, die dort haben produzieren lassen und auch mit anderen der Textilindustrie. Allerdings nur auf hohen Druck nach dieser Katastrophe, auf hohen gesellschaftlichen Druck hin, haben diese Unternehmen das freiwillig unterschrieben. Die ganzen NGO haben das Jahre vorher schon versucht, die Industrie dazu zu bringen. Das haben sie nie gemacht. Es gibt einen sogenannten Spenderfonds, nicht mal einen Entschädigungsfonds, wo diese Firmen freiwillig einbezahlt haben und nicht mal alle, die bei Rana Plaza haben produzieren lassen. Das Geld kam bei den Menschen viel zu spät an. Die haben davon lebenslange Schäden davon getragen, von den Traumata, die es da gibt, mal ganz abgesehen. Und viele Filmen sind dann einfach in andere Länder abgewandert, nach Myanmar oder anderswo, wo man noch schön weiter ausbeuten kann.
Also verheerende Produktionsbedingungen und wir als Verbraucher sind selber mit Schuld, weil wir uns ein T-Shirt für 1, 2 oder 5 Euro kaufen.
Die Bedingungen in der globalen Textilindustrie, die sind überall verheerend. Das ist relativ...
In der dritten Welt.
Aber auch in Südosteuropa, in Europa, in Italien gibt es auch solche Zustände, in Bulgarien. Natürlich hängen wir da alle mit drin, weil das, was uns täglich umgibt, in den allermeisten Fällen mit Umweltzerstörung oder Menschenrechtsverletzung irgendwie zu tun hat. Aber da ist doch die Frage, warum ist es denn eigentlich erlaubt, dass dieses Zeug überhaupt in den Läden hängt? Warum werden wir dafür verantwortlich gemacht, eine Wahl zu treffen zwischen Ausbeutung und Nichtausbeutung, die wir in den allermeisten Fällen gar nicht treffen können? Und nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Rana Plaza. Alle diese Textilfirmen, die dort haben produzieren lassen, manche wussten es möglicherweise sogar gar nicht, die hatten zu der Zeit, als dieses Ding eingestürzt ist und mehr als 1200 Menschen elend gestorben sind, da konnte man auf allen Homepages lesen, wie gut doch ihre sozialen Bedingungen sind, wie gut doch ihre Sozialprogramme und ihre Nachhaltigkeitsprogramme sind. Und bis heute ist kein einziges dieser Unternehmen wirklich gerichtlich zur Verantwortung gezogen worden. Und das kann ja eigentlich nicht sein.
Was halten Sie eigentlich von der Firma C&A beziehungsweise von dem Umstand, dass eine Firma wie C&A ein kompostierbares T-Shirt für 7 Euro anbietet?
Das finde ich total zynisch. Ich bin kürzlich sogar bei C&A vorbeigelaufen. Da war eine aus Styropor ausgeschnittene riesengroße 2 im Schaufenster, T-Shirts für 2 Euro, da wären wir dann wieder bei dem Thema. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist ja zu sagen, oh, die ganze Verschwendung von Rohstoffen wie Baumwolle, der ganze Kleidermüll, das muss doch nicht sein. Aber wir wollen natürlich massenhaft T-Shirts verkaufen. Also verkaufen wir jetzt ein Bio-T-Shirt für 7 Euro, das man kompostieren kann? Das ist doch Wahnsinn. Wir müssen doch von diesem irrsinnigen Verbrauch wegkommen. Und auch ein Bio-T-Shirt verbraucht jede Menge Ressourcen, wenn man es nur von Müll produziert.
Greenwashing funktioniert ja nur dann, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend sind. Fangen wir mal an mit der Politik, national, international, EU, wie auch immer. Wie verhält sich die Politik zu diesem Thema?
Naja, in Deutschland ist es so, dass die Politik darauf setzt, auf die freiwillige Unternehmensverantwortung, also hofft, dass die Unternehmen von selber besser werden, was sie aber selbstverständlich nicht tun. Es ist ja nicht so, dass es Unternehmen wie Menschen moralische Wesen sind, die nach Gewissensentscheidungen handeln oder nach guten und bösen Entscheidungen, sondern es sind Machtkonstruktionen. Es sind Konstruktionen, die großen Einfluss haben eben auf die Politik und auf die Herstellungsbedingungen.
Verzeihen Sie, wenn ich das sage, im Kapitalismus halt in allererster Linie nach Profit.
Ja, genau. Und ein Unternehmen wird nicht freiwillig auf den Profit verzichten. Dann können sie nämlich eigentlich gleich dicht machen. Und da muss man doch mal die ganz simple Frage stellen. Also wäre das denn wirklich so, könnten diese Unternehmen ihren Profit wirklich machen, wenn sie ökologisch und sozial gerecht freiwillig produzieren würden? Warum dann dieser ganze Nachhaltigkeitszinnober? Dann würden sie ja nichts anderes machen. Also muss man dieses Kerngeschäft, das ja nur unter diesen Umständen, also eben durch Handelsverträge, durch Investitionsabkommen, eben durch eine ganz laxe oder nicht vorhandenes Unternehmensstrafrecht, es ist ja gar nicht möglich, dass jemand aus den Ländern des Südens ein Unternehmen hier einfach verklagen kann, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kam. Also das, wenn das alles Bestand hat, dann ja klar, dann wird da sich nichts langfristig dran ändern.
Kommt noch was anderes dazu, dass Konzerne unfassbar viel Geld auch in den Lobbyismus pumpen und da entsprechend auch die ein oder andere Schwierigkeit aus dem Weg geräumt wird?
Ja klar, also man kann sich ja jetzt einfach nur diesen Volkswagen-Skandal anschauen, in welcher Form die Autoindustrie die Politik beeinflusst hat, wie die Autoindustrie diese Manipulationen, von denen die Regierung ja nachweislich gewusst hat, alle Augen zugemacht hat, wie jetzt wieder alles auf die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Derjenige, der sich von der schlechten Luft behelligt fühlt, gegen denjenigen hetzt, der mit seinem Diesel über den Tisch gezogen worden ist und es keinerlei, also auch wirklich gar keine Tendenz von der Politik zu geben, dieses Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, sondern es wieder auf den Einzelnen abzuwälzen, auf die Verbraucher abzuwälzen oder auf so idiotische Ideen wie so ein Abwrackprämie für Diesel.
Ja, schon so lange her, dass man es auch fast schon vergessen hat. Um es auf den Punkt zu bringen, Vorstände großer deutscher Automobilfirmen wandern in Untersuchungshaft. Und die Politik setzt weiter auf Freiwilligkeit.
Im Prinzip schon, ja. Dabei ist ja eigentlich die Vorgabe der Vereinten Nationen die Richtlinie oder die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umzusetzen, eben ein Regelwerk dafür zu schaffen, dass wenn Unternehmen in ihrer Lieferkette oder Produktionskette verwickelt sind in Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung oder Korruption oder was auch immer, dass sie dafür zur Verantwortung gezogen werden können. Also eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das passiert im Moment eben noch nicht.
Wenn wir über Nachhaltigkeit, über Nachhaltigkeitskampagnen und Nachhaltigkeitslügen sprechen, müssen wir auch sprechen über die großen Umweltverbände und die NGOs. Fangen wir mit den NGOs an. Welche Rolle spielen die in dem Zusammenhang?
Problematisch, finde ich, wird es dann, wenn NGO oder Umweltschutzorganisationen nicht mehr die Interessen der Allgemeinheit vertreten oder im Falle von diesen ganzen importierten Rohstoffen wie Palmöl oder Soja oder was auch immer, sondern mit der Industrie zusammenarbeiten.
Lassen Sie uns das nochmal konkret machen. Mhm. Was werfen Sie Umweltverbänden vor im Zusammenhang mit den Produktionsbedingungen von Palmöl?
Also insbesondere werfe ich dem WWF vor, beziehungsweise auch mittlerweile, muss ich auch sagen, Greenpeace, dass sich eine große Organisation oder große Organisationen, da gibt es auch noch andere, die sind aber jetzt nicht so bekannt, große amerikanische, aus einer westlichen Perspektive heraus, also auch von oben, sagen, es gibt nachhaltiges Palmöl, wir brauchen diesen Stoff hier, da werden wir nicht dafür sorgen können, dass es aufhört, also muss es dort vor Ort nachhaltig produziert werden. Das sind überhaupt nicht die Strategien der Graswurzelbewegungen vor Ort. Die arbeiten ganz anders. Da sagt niemand von den Aktivisten, wir kämpfen für nachhaltiges Palmöl oder wir kämpfen für den besseren Anbau, sondern die kämpfen für Gewerkschaften oder in Gewerkschaften für wirklich gerechte Arbeitsbedingungen. Und allein wenn es die schon gäbe, dann gäbe es nicht mehr so viel Palmöl. Die kämpfen dafür, dass sie ihr Land zurückbekommen vor Gericht. Ja. Und sie kämpfen wirklich gegen diese, mit Besetzungen, gegen diese Zerstörung durch diese Palmölfirmen. Das kann nicht der Weg sein und ich sehe dafür bisher überhaupt keinen Beleg dafür, dass diese Strategie jemals funktioniert hätte.
Wenn wir am Ende der Sendung nochmal auf uns Verbraucher zurückkommen, die auf der einen Seite schon sensibilisiert sind, weil wir kennen die Krombacher-Geschichte mit dem Regenwald und George Clooney mit Nespresso. Auf der anderen Seite müssten wir uns anders und besser informieren, welche Produktionsbedingungen es gegeben hat für die Dinge, die wir dann kaufen.
Ich glaube, wir sollten uns als erstes von der Idee verabschieden, dass wir Verbraucher sind oder Konsumenten, weil als Konsumenten und Verbraucher kann man nur konsumieren und verbrauchen. Aber wir sind ja Bürger und als Bürger haben wir Rechte und die haben wir uns nicht erkauft und nicht erschmust, die haben wir uns erkämpft. Denn immer wenn etwas für die Allgemeinheit nützlich ist, verliert jemand anders Privilegien. Das heißt, wir sollten kämpfen dafür, dass wir für Gerechtigkeit in der Produktion sorgen, weil das betrifft natürlich auch uns.
Aber trotzdem muss ich ja konsumieren. Das heißt, irgendwann muss ich mir halt ein neues T-Shirt kaufen.
Das ist völlig richtig. Aber wenn, dann muss ich mich doch darauf verlassen können, dass dieses T-Shirt in Ordnung hergestellt worden ist, ohne dass ich mich zum Experten für Bewässerung, für Baumwollanlagen, Pestizidvergiftungen, Gentechnik, Arbeitsbedingungen, Arbeitsrecht und so weiter mache, sondern es muss okay sein. Dafür muss es die Gesetze geben und dafür kann man auf einer politischen Ebene kämpfen. Und dann kann es schon sein, dass es nicht mehr alle zwei Wochen ein neues T-Shirt im Laden gibt. Aber ich glaube ganz ehrlich, das wird niemand von uns vermissen.
Ihr nächstes Projekt?
Also entweder reichen jetzt Buch und Film schon für die Revolution aus.
Oder?
Oder wenn sie nicht ausreichen, dann werde ich in diesem Themengebiet mich möglicherweise mal mit dem großen Thema Arbeit beschäftigen. Aha. Also auch unsere Arbeitsbedingungen, weil ich glaube, dass das Thema Arbeit ein ganz großes ist in diesen globalen Ungleichheitsverhältnissen. Und das ist was mich sehr interessiert.
Viel Erfolg dabei und auch gute Nerven.
Dankeschön.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.